damit muss ich rechnen. So, das heißt, auch in der Privatbeziehung zu sagen, ich muss damit rechnen, dass mein Partner, meine Partnerin vielleicht auch mal jemand anderes toller findet oder eben sich auf Abwege begibt. Was kann ich denn tun, um eben eine Partnerin zu sein, ein Partner zu sein, mit dem man gerne zusammen ist? Und wie kann ich ein Arbeitgeber sein, wo die Leute gerne arbeiten?
Viele Handwerksunternehmen können ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. Die Suche nach geeigneten Fachkräften, Bau- und Projektleitern oder Azubis gestaltet sich immer anspruchsvoller. Klassische Wege wie Stellenportale, Zeitung und Vermittler kosten sie viel Geld und liefern immer schlechtere Ergebnisse. In diesem Podcast zeigt Ihnen Social Recruiting-Experte Christian Keller, wie Sie als Unternehmen zeitgemäß die passenden Kandidaten über die sozialen Medien für sich gewinnen und halten. Erfahren Sie in diesem Podcast, worauf Sie im Social Recruiting achten sollten, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Ausgabe Meisterhaft Rekrutieren, dem Podcast, wenn es darum geht, im Handwerk Mitarbeiter zu finden, auf der Fachkräfteebene, der Führungskräfteebene oder auch Auszubildende. Und da es ja häufig nicht nur darum geht, Fachkräfte zu finden, sondern diese auch zu halten oder umgekehrt gesprochen nicht zu verlieren, habe ich mir heute einen ganz besonderen Interviewgast reingeholt. Wir haben uns im Rahmen einer Mastermind, einer Marketing-Mastermind kennengelernt auf Barcelona. Und sie ist Affärenmanagerin und Expertin dafür, wenn sich auf privater Ebene Menschen trennen oder hoffentlich nicht trennen und es eben zu einer Affäre kam. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist ein spannendes Thema, denn Privat- und Berufsleben hängen ja meistens eng miteinander zusammen. Und tatsächlich kann es ja auch vorkommen, dass ein Arbeitnehmer im Handwerk seinem Arbeitgeber fremd geht. Und meistens, so sagt man, wenn eine Dame, aber da steige ich ja gleich gerne drauf ein, wenn die Frau fremd geht, so sagt man ja eben typischerweise, dann ist es leider meistens zu spät und die Beziehung trennt sich. Und so ist das meistens auch, wenn der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer fremd geht, bedeutet das ja letzten Endes, man früher oder später führt das zu einer Kündigung oder das ist quasi die Kündigung und man wechselt den Job. Und das ist ja genau das, was Sie, wenn Sie diesen Podcast hören, vermeiden wollen. Man gibt ja Geld dafür aus in der Regel, um Mitarbeiter zu finden. Man kümmert sich darum, ein guter Arbeitgeber zu sein, um Leute zu binden und man will sie, die guten zumindest, ja möglichst wenig verlieren. Sprechen wir doch mal über die Gemeinsamkeiten der Privatebene und der geschäftlichen Ebene, liebe Melanie. Vielleicht sagst du noch mal zwei, drei Worte zu dir als Affärenmanagerin und wie vielleicht, wo du die ersten Parallelen siehst zwischen einer Beziehung zu halten und das zu managen und eben eine Arbeitgeberbeziehung zu halten und zu managen.
Ja, also Affärenmanagerin ist der Titel und Liebescoach. Also ich unterstütze Paare und Einzelpersonen dabei bei allen Schwierigkeiten, die rund um das Thema Untreue auftreten. Also von der Person, die sagt, boah, ich bin in den Kollegen, in die Kollegin verliebt, was mache ich jetzt? Oder ich habe schon eine Affäre am Laufen, soll ich mich für die Person oder für die entscheiden? Oder wenn die Affäre aufgeflogen ist, wenn der Scherbenhaufen da ist und die Paare sagen, naja, eigentlich lieben wir uns, wir haben Kinder, ein Haus und so weiter, wir wollen zusammenbleiben, wie können wir das schaffen? Die Menschen wenden sich dann an mich, um eben ihren Scherbenhaufen aufzuräumen und um, wenn gewünscht, die Beziehung zu retten.
Das ist ja schon eine erste Parallele, die man feststellen kann. Im Handwerk jetzt sicherlich weniger, weil da durchwegig meistens nur Männer vorzufinden sind oder überwiegend. Jetzt die Affäre am Arbeitsplatz wird es dort weniger geben. Aber tatsächlich ist das ja sicherlich einer der häufigsten Orte, wo es dann dazu kommt, eine Zweitbeziehung dann anzufangen, oder?
Also ja, tatsächlich am Arbeitsplatz, wo man so viel Zeit mit anderen Menschen verbringt, wo man sich sehr nahe kommt, dann, das ist tatsächlich die Nummer eins Stelle für Affären. Ich habe aber auch schon tatsächlich Menschen beraten oder im Coaching gehabt, wo der Handwerker die Affäre war oder die Handwerkerin oder wo irgendwie ein Dienstleister oder sowas nach Hause gekommen ist, die Gartengestaltung und so weiter und daraus eine Affäre entstanden ist. Also okay. Auch das kann...
Also auf der Kundenebene dann.
Genau, wir haben heute ja schon mal gesprochen, wo du gesagt hast, dass ihr Handwerker ja in die intimsten Räume der Menschen vordringen. Und tatsächlich kann daraus dann auch eine intime Beziehung entstehen, aber halt nicht zwischen zwei Mitarbeitern, sondern zwischen also Handwerker und Kunde.
Das ist tatsächlich vor allem bei den Privathandwerkern oder Handwerksunternehmen, die im Privatbereich unterwegs sind, Beispiel Badsanierung, die dürfen eben auch nicht nur ins Gästebad, sondern tatsächlich, wie wir ja vorhin gesagt haben, in die intimsten Räume. Und da kann ich schon verstehen, dass sich daraus etwas ergeben würde. Was ist denn jetzt dein Ratschlag? Da können wir einen Übertrag schaffen auf das Berufliche, um zu vermeiden, dass das Ganze passiert. Also wie kann man proaktiv rangehen? Wir empfehlen immer unseren Partnerbetrieben, die wir betreuen, regelmäßig ins Gespräch zu gehen. Ob es Quartalsgespräche sind oder vielleicht schafft man sogar in kleinerer Form monatliche Gespräche, um herauszufinden, wo steht denn der Geselle, die Fachkraft, wo will der hin im Leben und wo gibt es vielleicht eine Unstimmigkeit, ist das ja sicherlich auch auf der Privatebene, um eine Affäre zu vermeiden oder nachhaltig glücklich zu bleiben, wahrscheinlich das Gespräch ein ganz guter Aufhänger.
Also reden ist schon eine gute Idee, weil Gedanken lesen kann immer noch keiner. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn Paare sich zusammensetzen würden und eben auch über ihre Ziele reden würden. Wo willst du hin? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Das macht ja keiner irgendwie. Das macht man im Bewerbungsgespräch vielleicht, aber nicht im Privatleben. Und natürlich ist die Kommunikation, egal ob auf privater Ebene oder auch auf beruflicher Ebene, als Arbeitgeberin darf ich natürlich ja auch gut kommunizieren mit meinen Mitarbeitern und schauen, wo stehen die, wie geht's denen im Unternehmen und das regelmäßig so ein Check-in machen. Und es wäre halt natürlich cool, wenn Paare das tun würden, dass sie sagen regelmäßig, wie geht's dir denn mit mir, taugt dir noch alles, wie geht's dir sexuell, sind wir noch auf einer Welle, müssen wir woanders hin, dann kriegen die Kinder, dann reden sie nur noch über den Urlaub und so weiter, aber nicht mehr über sich. Und das ist halt etwas, wo, also niemand kann eine Affäre verhindern, also es gibt keine Garantie, auch nicht glückliche Paare. Und wahrscheinlich kann auch der beste Arbeitgeber der Welt nicht verhindern, dass irgendein Arbeitnehmer sagt, boah, ich habe jetzt da eine coolere Firma gefunden oder im Handwerk, ich mache mich jetzt auch selbstständig, ich will das jetzt auch selber machen. Also da gibt es keine Garantie, egal wie gut man ist. Nur man kann natürlich viel machen, egal ob als Arbeitgeber oder auch als Partnerin, um eben die Wahrscheinlichkeit zumindest zu minimieren. Und dann Gespräche sind eine gute Idee, also wirklich auch tiefe Gespräche. Und
Offenheit wahrscheinlich.
Offenheit ist eine schöne Idee, zu sagen, gibt es irgendwas sexuell, was du noch nie getraut hast, mir zu sagen oder sowas, wäre eine Idee in der Paarbeziehung, aber auch im Betrieb, zu sagen, gibt es irgendwas, was du dich nicht traust, mitzuteilen, weil wenn MitarbeiterInnen irgendwas mit sich rumschleppen und sich vielleicht nachhaltig über Monate ärgern, und dann kommt vielleicht ein Jobangebot oder eine Stellenanzeige über den Weg, dann ist halt dieses, oh, jetzt klicke ich da mal drauf oder jetzt bewerbe ich mich da mal, weil man vielleicht angepisst ist, ist halt sehr viel verlockender. Ja.
Da sind tatsächlich viele Punkte drin, die ich sogar aus dem Gespräch mit Interessenten und Partnerbetrieben kenne. Das Thema Meister, also viele Handwerksberufe haben ja noch die Meisterpflicht, finde ich persönlich eine Spitzensache, um eben die Qualität in Deutschland sicherzustellen. Und die Ausbildung oder die geförderte Weiterbildung zum Meister ist nämlich genauso ein typischer Knackpunkt, wo der Arbeitgeber, der Betriebsinhaber häufig Ängste hat. Wenn ich das jetzt fördere, dann fördere ich ja vielleicht meinen persönlichen Niedergang, weil die Person in 2, 3 Jahren mir fremd geht, in Anführungszeichen, und sich selbstständig macht. Und da kann ich an der Stelle schon mal proaktiv aus Arbeitgebersicht eben sagen, das ist eine falsche oder unbegründete Angst. Denn selbst wenn man proaktiv rechtzeitig über diese Karriereperspektiven spricht, kann man ja auch offen ansprechen, machst du den Titel, um dich fachlich weiterzuentwickeln? Was ist deine Absicht dahinter? Da kann ja auch dahinter sein, dass man neue Verantwortung übernimmt und dass man eben mal ein Bauleiter wird. Allein, also wir erleben das sehr, sehr häufig, die Anforderung an einen Bau- oder Projektleiter ist zum Beispiel der Meistertitel und gar nicht das abgeschlossene Studium. Das heißt, da wäre die falsche Angst oder Erwartungshaltung, der will Meister werden, um sich selbstständig zu machen. Und der eigentliche Wunsch, naja, ich möchte generell meine Karrierechancen verbessern und vielleicht sogar bei dir im Betrieb mal deine rechte Hand werden, Bauleiter oder Projektleiter werden. Und wenn man offen mal die Ziele abgleichen würde, was denn die Absicht dahinter ist und der Wunsch, dann ist mal schon mal dieses Missverständnis ausgeräumt und der Arbeitgeber könnte zum Beispiel sagen, ich fördere das Thema sogar, weil es an der Stelle ja auch unserem Betrieb mehr Qualität bringt und mehr Know-how einbringt. Am ärgerlichsten ist wahrscheinlich eher noch die Berufsschule, wo 2, 3 Tage regelmäßig mal jemand fehlt, weil er eben auch noch auf die schulische Ebene muss. Und das kostet, bis auf Bayern, muss ich mal hier die Lanze brechen, für Bayern kostet ja tatsächlich die Meisterausbildung auch noch Geld. Ist auch ein Faktor häufig. Investiere ich das noch in den Mitarbeiter oder in die Beziehung, wenn man nicht offen miteinander geredet hat? Aber da hängt ganz viel, glaube ich, damit zusammen mit, ich traue mich nicht, das zu kommunizieren oder meine Angst offen auszusprechen, gerade auf Arbeitgeberseite, gibt es ja auch Ängste, sich zu trauen, die mal offen auszusprechen. Jetzt bei deinem Thema im Privaten ist wahrscheinlich häufig ein Hemmnis oder eine Angst, offen auszusprechen, was will ich denn von dieser Beziehung, was erwarte ich, und ist verbunden mit Angst. Ist das der Hauptauslöser oder?
Ich meine, Angst ist schon ein Hauptthema, weil ich meine, wenn ich jetzt in deinem Business, du würdest jetzt, keine Ahnung, oder der Handwerker fragt seine Mitarbeiter, geht's dir gut im Betrieb? Und der Mitarbeiter sagt, nö, eigentlich alles scheiße, zu wenig Geld, irgendwie zu wenig Wertschätzung, zu wenig dieses, zu wenig jenes, zu wenig Aufstiegsmöglichkeiten, whatever, dann muss sich ja der Arbeitgeber damit auseinandersetzen. Und das will vielleicht auch nicht jeder hören. Genauso ist in der Partnerschaft. In der Partnerschaft zu sagen, wie geht's dir denn mit mir? Da muss ich ja damit rechnen, dass vielleicht die andere Person sagt, eigentlich gerade nicht so gut, ich finde, wir vögeln zu wenig oder...
Typischer Währungsvergleich, der eine will immer mehr Gehalt und wahrscheinlich in der Beziehung will der eine immer mehr...
Sex oder mehr Aufmerksamkeit oder mehr Wertschätzung oder was auch immer. Und ja, ich kenne das natürlich auch selber als Arbeitgeberin, zu sagen, ich bilde meine Coaches aus, die coachen dann, die haben dann Erfolg und so weiter und dass die dann möglicherweise sich selbstständig machen, damit muss ich rechnen. So, das heißt, auch in der Privatbeziehung zu sagen, ich muss damit rechnen, dass mein Partner, meine Partnerin vielleicht auch mal jemand anderes toller findet oder eben sich auf Abwege begibt. Was kann ich denn tun, um eben eine Partnerin zu sein, ein Partner zu sein, mit dem man gerne zusammen ist? Und wie kann ich ein Arbeitgeber sein, wo die Leute gerne arbeiten? Also wie kann ich dieses Klima schaffen, eben von Ehrlichkeit, von Offenheit, von Wertschätzung, auch auf einer Arbeitsebene, also auf einer Business-Ebene? Das finde ich immer spannend, das auch so ein bisschen zu übertragen. Und ich finde auch, dass die Angst so ein bisschen auch cool ist. Weil zu sagen, als Arbeitgeber, ich habe so ein bisschen Angst, ich habe da echt gute Mitarbeiter und hier habe ich Angst zu verlieren.
Gleichzeitig eine Leistungswertschätzung.
Genau, also eine Leistungswertschätzung, aber auch ein, ich muss als Arbeitgeber auch ein bisschen was tun, um die Mitarbeiter zu halten. Ich darf vielleicht ein Jahresevent machen, ein Team-Event oder sowas, so um den Mitarbeitern zu signalisieren, ich schätze das total wert.
Da bin ich tatsächlich immer sehr froh. Handwerk, denkt man ja, ist super konservativ. Wir sprechen auch mit anderen Recruitern aus anderen Branchen. Ich bin immer wieder überwältigt. Es ist gar nicht mehr das Berliner Startup, was die coolsten Benefits anbietet. Also die meisten Betriebe, das ist ja deutschlandweit diskutiert, Thema Vier-Tage-Woche, das setzen viele Handwerksunternehmen um. Events, Benefits, Gesundheitsbausteine sind typische Themen, die im Handwerk sehr präsent schon sind, jetzt in 2024. Also die machen sich aufgrund der Angst auch Gedanken, wie werde ich vielleicht nicht der bessere Ehemann, aber der bessere Arbeitgeber, um eben ihre Mitarbeiter nicht zu verlieren. Um das Beispiel mit der Selbstständigkeit nochmal aufzugreifen, wenn ich jetzt ganz weltoffen bin, kann ich das ja sogar so weit spinnen, dass auch dem Arbeitgeber bewusst ist, der Mitarbeiter macht sich vielleicht selbstständig. Und selbst dann ist es ja noch nicht mal der Worst Case, wenn man sich trotzdem gegenseitig wohlgesonnen bleibt. Wir kennen einige Dachdeckerbetriebe, wo man einen Meister hatte und das sind vielleicht nicht beste Freunde nach wie vor, aber die sind sich beruflich sehr eng verblieben, die helfen sich auf Baustellen aus. Dann hat der Zweite einen anderen Betrieb und man kann sich ja trotzdem auf Baustellen unterstützen, helfen, als Subunternehmer arbeiten und weiterhin beruflich verbunden bleiben, wenn auch vielleicht nicht mehr im eigenen Betrieb, gibt es ja kooperative Möglichkeiten.
Und das wäre natürlich auch schön, wenn wir das jetzt wieder ins Privatleben übertragen würden, weil natürlich trennen sich viele Menschen. Ich meine, wir haben eine Scheidungsquote von, also nicht ganz 50%, je nachdem, städtisch mal anders als ländlich, aber wenn man jetzt sagen, ja so 45% Scheidungsquote. Viele haben Kinder. Und dann zu sagen, wir bleiben uns wohlgesonnen und wir helfen uns nachher auch noch gegenseitig aus, anstatt uns gegenseitig zu bekriegen. Wir können vielleicht ein cooles Patchwork gestalten und auch entspannt sein, wenn man eben fremdgegangen ist oder sowas und sich da deswegen trennt, aber sich dann eben nicht nur quasi bekriegt und sich den Schädel einschlägt, sondern zu sagen, hey, wir haben ja ein gleiches Ziel. Und es ist ja im Handwerk das Gleiche. Wir wollen ja erfolgreich sein. So, die Handwerker wollen erfolgreich sein, gemeinsam erfolgreich sein, gute Arbeit abliefern. Und auch als Paar, als ehemaliges Paar, als Eltern darf man ja vielleicht auch noch immer noch miteinander erfolgreich sein.
Spannende Parallele. Du hast auch noch etwas eingeworfenes Thema Wertschätzung. Da wir ja viel auf Social Media Recruiting setzen, sage ich auch immer, dass die Wertschätzung ab der ersten Minute beginnt. Dass ich zum Beispiel nach einem ausgefüllten Bewerbungsprozess auf einer Dankesseite und nicht Bestätigungsseite sofort der Personaler, der Geschäftsführer, der Betriebsinhaber melde mit einem sympathischen Bild und sich für die Bewerbung bedankt. Oder dass auch die ersten Gespräche schon vom Geschäftsführer geführt werden und eben nicht an einen Vermittler oder die Personalabteilung, falls man die überhaupt hat im Handwerk, delegiert werden. Das ist ja hat viel mit Wertschätzung zu tun. Und tatsächlich gibt es verschiedene Studien dazu, ist ja mangelnde Wertschätzung vom Chef oder vom Arbeitgeber überhaupt ein ganz großer Trennungsgrund in dem Fall oder ja, Fremdgehgrund, warum ich doch den Arbeitgeber wechsle. Das ist ja sicherlich auch etwas, was sich auch auf die private Ebene übertragen lässt. Was könnten vielleicht Arbeitgeber von der Paarberatung lernen, um mehr Wertschätzung ihren Mitarbeitern zu zeigen?
Also für mich ist immer das Wichtigste, ich baue immer so Metaphern und ich schaue, dass ich meinen Menschen, also meinen Kunden, Kundinnen ein Bild mitgebe. Und ich sage dann immer, okay, wenn der Partner, die Partnerin fremdgegangen ist und es liegt eben vielleicht auch daran, eben dass zu wenig Wertschätzung in der Partnerschaft stattgefunden hat. Man ist schon lange zusammen, man nimmt sich als Selbstverständlichkeit und so weiter. Es ist dann wie, man vertrocknet so als Pflänzchen und plötzlich kommt jemand anders und gießt da Wasser drauf, gibt Sonnenlicht drauf, düngt vielleicht dieses Pflänzchen und es fängt wieder an zu blühen.
So. Der Headhunter.
Der Headhunter, genau. So. Und das ist halt etwas, was man sehr gut übertragen kann. Also die Wertschätzung in der Paarbeziehung, wenn die halt fehlt, dann ist es halt leicht, wenn die von außen kommen. Und wenn man es jetzt auf einer eben betrieblichen Ebene sieht, sagen, okay, wie kann ich den Mitarbeitern zum Geburtstag gratulieren? Wie kann ich auch die Arbeit immer und immer wieder feedbacken? Und zwar nicht nur das, was scheiße gelaufen ist, sondern auch das, boah, das war der Hammer oder das war so cool. Und also
Lob einbauen.
Da Lob, und zwar nicht nur plattes Lob, sondern wirklich den Mitarbeiter sehen oder die Mitarbeiterin wertschätzen und auch genau, vielleicht auch gezielt fördern im Sinne von, hey, da hast du noch Luft nach oben, aber ich sehe deine Begeisterung und so weiter. Also nicht nur zu loben, sondern auch wirklich in der Gesamtheit zu sehen, wie eben in der Partnerschaft auch zu sagen, warum bin ich mit dir zusammen? Was ist meine Motivation? Und wenn es nur die Kinder sind, wird es halt ein bisschen platter wahrscheinlich und die Wertschätzung wird ein bisschen weniger und dann sich immer wieder auch, das Gehirn will ja gern negativ denken und sieht immer gern das Negative. Wenn wir uns aber da wirklich als eben Arbeitgeber oder auch tatsächlich als PartnerInnen so ein bisschen an die Nase nehmen und sagen, wie kann ich mich auch auf das Positive fokussieren? Was ist denn der Grund, warum, was schätze ich an dem Mitarbeiter? Was finde ich gut und warum würde ich den oder die gerne behalten?
Also Wertschätzung mit Lob, mit Anerkennung und mit regelmäßig proaktiver Kommunikation.
Mhm. Und auch wirklich dieser Wahrnehmung, also dieses, ich sehe dich, ich weiß, wer du bist und ich schätze das auch, wenn du negative Seiten hast, auch wenn du Dinge falsch machst oder sowas, aber dennoch bist du genau die coolste Spannend. Person.
Definitiv ist auch noch ein Faktor drin bei der Wertschätzung oder das Gras ist grüner, wo es gewässert wird. Wenn jetzt auf einem Event die verlockende Bekanntschaft kommt oder eben im Abwerbeszenario der charmante Vermittler, der einem das tolle, verlockende Angebot macht, das Gras ist grüner auf der anderen Seite, die tolle Stellenanzeige, wo nur Benefits kommuniziert werden, alles super aussieht, natürlich wird eine Stellenanzeige oder auch der Headhunter immer nur das Positive kommunizieren und eben einem Honig um den Mund schmieren, auch der Fachkraft, und sagen, du kannst hier so viel verdienen und eben nicht das Negative. Und dann ist der Kontrast wahrscheinlich zum Alltag so groß, dass man in die Versuchung kommt, den Job zu wechseln.
Ich meine, ich sage immer, in der Affäre guten Sex zu haben, ist echt nicht schwer. Das kann jeder Idiot, weil das ist halt sehr dopamingetrieben, sehr von Möglichkeiten, von Illusionen geprägt. Man projiziert wahnsinnig viel auf die Person, so, ah, mit der Person bin ich endlich glücklich. Ah, es war nur der falsche Partner, die falsche Partnerin, aber mit der anderen Person also wird alles viel besser.
Versuchung auf der anderen Seite.
Genau, so, da ist das Gras viel grüner. Und das ist ja genauso dieses, oh, ich bin jetzt unzufrieden in dem Job, aber in der Arbeitsstelle, da kann ich meine Möglichkeiten entfalten. Und am Ende bleibt es aber 50-50. Also es ist quasi, es gibt keinen Job, wo alles nur grün ist und nur rosig. Es gibt auch keine Partnerschaft, wo alles nur grün und rosig ist. Und ich habe dieses Vier-Phasen-Modell, habe ich tatsächlich aus dem Projektmanagement gelernt, dass es eben, wenn man ein neues Projekt anfängt, dann ist man immer so hochbegeistert oder einen neuen Job anfängt. Es ist so, die Motivation
die
ist total...
Die Probezeit, die sind immer motiviert.
Genau.
Ja.
Hohe Motivation und niedrige Kompetenz, weil man kennt sich noch nicht gut aus, man ist immer noch ein bisschen aufgeregt, so das Dopamin schwingt immer mit. Irgendwann kommt die Realitätsphase, also Phase 2, wo man sagt, ah ja, da gibt's jetzt, oh, das ist nicht so toll, oder ah, da merke ich, oh, der Kaffee in der Kaffeekantine schmeckt nicht ganz so geil wie in der alten und so. Whatever es halt ist, wo man sagt, ah ja, die Realität nimmt langsam Einzug. Dann geht's in Phase 3, die Motivation sinkt noch weiter nach unten, die Kompetenz ist schon extrem hoch. Man weiß, keine Ahnung, was der Partner als nächstes sagen wird, weil man schon denkt, oh, ich kenne den in- und auswendig. Der Chef kommt immer mit demselben Scheiß um die Ecke. So, man ist so genervt und so. Und dann ist die Gefahr halt hoch, dass man sagt, aus Phase 3, aus der Krisenphase, ich gehe wieder in die Verliebtheitsphase, in Phase 1, ich trenne mich vom Arbeitgeber, vom Partner und gehe mit einer neuen Person.
Okay.
Wenn man aber jetzt sagt, okay, anstatt zu sagen, ich trenne mich sofort, ich kann mal hingucken, was hat mich denn in die Phase 3 gebracht? auf beiden Seiten. Also in der Paarbeziehung wäre es halt ein Gespräch, wo beide miteinander ins Gespräch wieder gehen. Genau. Und im Betrieb natürlich auch Mitarbeitergespräche führen oder auch mal sagen, hey Chef, so und so wird es nicht laufen. Und wenn wir nicht das und das geändert bekommen, dann werde ich mich wahrscheinlich nach einer anderen Stelle umsehen. Also da auch als Mitarbeiter proaktiv schon mal was gegensteuern, wenn man gerne bleiben würde. Und dann kann man eben durch so einen Flaschenhals gehen, durch einen Entwicklungsprozess. Und dann landet man in Phase 4 anstatt in Phase 1 wieder mit einer neuen Person, mit einem neuen Arbeitgeber, dass man sagt, okay, ich habe zumindest gelernt aus dieser Situation, wie bin ich da hingekommen und wie kann ich es vielleicht besser machen? Und das ist dann die Entwicklungsgeschichte. Und das kann man eben auf beide Bereiche wieder übertragen, zu sagen, klar, man kann sich jetzt alle 5 Jahre einen neuen Partner suchen oder eine neue Partnerin. Da muss man nicht groß in die Persönlichkeitsentwicklung gehen. Dann kann man immer halt wieder den Liebeskummer aushalten und man muss halt wieder auf die Dating-Plattform oder sowas. Aber das ist ein bisschen einfach. Aber zu sagen, hey, wie kann ich denn auch das, was ich habe, gut gestalten? Das ist halt erfordert meistens.
Wie kann ich langfristig mich bei dem Arbeitgeber so entfalten, dass es mir langfristig dienlich ist oder wir beide voneinander profitieren.
Wenn es möglich ist. Ja. Ich meine, es gibt natürlich auch Arbeitgeber, wo man sagt, boah, ich stöße da jedes Mal an die Glasdecke und da wird nichts passieren.
Wir haben 20 Mitarbeiter, wir planen nicht 5 weitere einzustellen. Ich kann dir leider keine Projektleiterstelle anbieten. Dann weiß man es ja auch schon rechtzeitig.
Es geht nicht, genau. Und es gibt auch Beziehungen, wo es halt nicht geht und wo es auch völlig eine gute Idee ist, wieder in Phase 1 zu gehen.
Wenn wir jetzt uns diese Krisenphase anschauen, dann ist sicherlich für viele Zuhörer hier interessant, was sind potenzielle Frühwarnzeichen? Wir haben uns ja in der Mittagspause schon drüber unterhalten. Das weiß ich von meinem Versicherungsexperten. Wenn man zum Beispiel den Mitarbeitern ein Angebot macht von einer betrieblichen Altersvorsorge, BAV-Lösungen, ist ja ein sehr langfristig angelegter Mitarbeiter-Benefit. Da muss man schon über 5 Jahre hinausdenken an die Rente, auch wenn man diesen Baustein ja theoretisch zum nächsten Arbeitgeber mitnehmen kann. Und wenn da schon Indizien kommen, wo der Mitarbeiter, wenn es einen Fixzuschuss gibt, ja nur gewinnen kann, warum der Mitarbeiter es nicht machen will, das ist ein Frühwarnzeichen, was ich lernen durfte, was wir unseren Betrieben mitgeben, wo man erkennen kann, mit dem solltet ihr mehr reden. Da gibt es vielleicht ein verschleiertes Thema, dass der mit euch als Arbeitgeber nicht langfristig plant und euch untreu werden könnte. Fallen dir vielleicht noch weitere mögliche Frühwarnzeichen an auf der Beziehungsebene, die man übertragen könnte? In Alltagssituationen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wo könnte man darauf achten, sagen, der ist gerade in der Krisenphase, wir sollten uns das mal genauer gegenseitig anschauen.
Also ich denke, wenn es jetzt eine Person betrifft, die in der Krisenphase ist, dann sieht man es von außen ein bisschen schneller oder man kann ein bisschen besser darauf aufpassen, weil man selber nicht drin ist. Meistens sind die Paare gemeinsam in der Krisenphase und merken es nicht. Das heißt, sie verfangen sich im Alltag, sie diskutieren eben nur noch über Außendinge, was muss am Haus gemacht werden, wo fahren wir als nächstes in Urlaub hin und wer holt die Kinder ab. Aber eben, dass diese Intimität fehlt, die Gespräche übereinander als Paar, dass auch die Paarzeit immer weniger wird, dass einer irgendwie gar keinen Bock hat, mit der anderen Person alleine zu sein. Dass der Augenkontakt fehlt, dass der Körperkontakt zurückgeht, das wären jetzt so Warnzeichen in der Partnerschaft. Aber wie gesagt, meine Paare merken es meistens nicht. Der Sex geht halt noch unten, die sagen, mei, das ist halt normal so, die Kinder sind eh schon anstrengend genug und so weiter. Wir verlieren uns als Paar oder wir haben uns aus den Augen verloren. Sie haben es nicht gemerkt.
Das heißt, wenn ich das interpretiere auf den Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Kontext, bedeutet das auch, dass gleichzeitig meistens vielleicht sogar der Arbeitgeber sich zu sicher fühlt oder nicht sieht, weil er sich daran gewöhnt hat, der ist jetzt 5 Jahre da, die macht einen guten Job auf der Baustelle beim Projekt und man sieht, nimmt das Frühwarnzeichen nicht wahr, also mangelnde Aufmerksamkeit.
Mangelnde Aufmerksamkeit, vielleicht auch das Thema Verheizen, dass zu viele Projekte sind oder dem Mitarbeiter zu viel zugemutet wird und man nicht sieht, dass quasi schon keine Ahnung, hier eine Krankschreibung und da irgendwie ein Thema mit ich brauche mehr Urlaub oder was der Geier. Also da würde ich schon, mangelnde Aufmerksamkeit und auch mangelnde Wertschätzung wieder zu sagen, ich nehme die andere Person als selbstverständlich, der Mitarbeiter bleibt mir sowieso, ich brauche da mich gar nicht mehr anstrengen. Ja. Ich denke, dass tatsächlich viele Arbeitgeber das jetzt halt mit der Generation Z ein bisschen stärker spüren, weil die sagen, hey, warum soll ich mich für mehr Geld irgendwie in den Burnout schuften, mache ich nicht mehr. Also da ändert sich ja auch was. Und für mich hat es auch viel mit Wertschätzung zu tun und nicht mehr, dass Arbeitgeber quasi alles ausbeuten können, was nicht bei 3 am Baum ist, sondern dass halt wirklich da diese gegenseitige Wertschätzung, wirklich eine gegenseitige Beziehung stattfinden darf, um eben auch zu wissen, okay, gute Mitarbeiter, die bleiben bei mir, weil ich mit denen eine coole Bindung auch aufgebaut habe.
Okay, ich fasse mal ein paar Nuggets für die Zuhörer heute zusammen. Also es geht ganz viel darum, auch bei der potenziellen betrieblichen Trennung miteinander ins Gespräch zu gehen. Also ganz klare Empfehlung an meiner Stelle, hier mindestens Quartalsgespräche mit den Mitarbeitern einzuführen, wo man offen, ehrlich und transparent über Wünsche, Ziele und auch mal Versäumnisse vielleicht spricht. Also Transparenz haben wir hier mehrfach jetzt gehabt, dass man offen auch mal was Negatives anspricht und sagt, wenn sich das nicht ändert, könnte meine Konsequenz sein, den Arbeitsplatz zu verlassen oder mal offen die Angst anzusprechen, hey, wenn ich dir den Meistertitel fördere, wäre meine Sorge, dass du dich vielleicht selbstständig machst. Also Transparenz. Der dritte Punkt wäre die Wertschätzung, was so ein bisschen mit der Aufmerksamkeit einhergeht. Wirklich sich immer wieder zu hinterfragen, was mag ich denn an dem Mitarbeiter oder umgekehrt, was schätze ich denn an meinem Arbeitgeber? Und nicht zu denken, das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Ich mag persönlich das Sprichwort, the grass is greener where you water it. Und das kann man ja auch beim bestehenden Arbeitgeber wässern, um statt wieder immer denselben Teufelskreislauf zu durchlaufen, mal in einer Harmoniephase anzukommen, in der Phase 4, wie du es gesagt hast. Das wären die drei Punkte, Gespräche, Transparenz und Aufmerksamkeit in Form von Wertschätzung regelmäßig, die proaktiv verhindern, dass ein Mitarbeiter fremdgeht und man eben als Arbeitgeber, Arbeitnehmer langfristig auch zusammenpasst und ein Match weiterhin besteht.
Ja, absolut. Und auch die Bereitschaft, sich zu engagieren. Es ist tatsächlich etwas, also und sich gegenseitig, nicht
beidseitig.
Nur genau, ja. Als Arbeitgeber zu verlangen, der Mitarbeiter muss sich jetzt für mich engagieren, sondern auch umgekehrt das Engagement. Guter
Arbeitgeber sein zu wollen.
Genau, und genauso ist es in der Partnerschaft. Es ist, also wenn man hört immer, Beziehung ist Arbeit und jetzt muss ich eh schon so viel arbeiten, jetzt muss ich in der Beziehung auch noch arbeiten. Wenn die nicht von alleine passiert, dann ist doch die falsche Beziehung. Tatsächlich geht es wirklich um Engagement.
Das kenne ich. Die besten Kampagnen, die wir fahren, sind bei richtig guten Arbeitgebern. Mhm. Das ist auch ein Ausschlusskriterium, wenn wir in den Gesprächen merken, das ist kein richtig guter Betrieb, dann können und wollen wir gar nicht für die arbeiten. Wir arbeiten für die besten Handwerksbetriebe, die auch die besten Arbeitgeber sind. Und je besser man als Arbeitgeber ist und das auch kommuniziert, desto einfacher ist auch das Recruiting oder eben die Mitarbeiterbindung an der Stelle. Da es hier um Recruiting geht, würde ich dir zum Abschluss noch gerne die spannende Frage stellen. Du hast mir, glaube ich, gesagt, das ist für dich nie ein Problem gewesen. Du hast jetzt ja auch 3, 4 Mitarbeiter. Wie rekrutierst du aktuell oder wie ist das bei dir passiert?
Also ich habe noch nie rekrutiert. Das heißt, ich hatte ein Business Coaching, das war im Dezember 22 und dann hat mein Business Coach, hat sie zu mir gesagt, du brauchst jetzt unbedingt eine Assistentin. What? Woher soll ich jetzt eine Assistentin nehmen? Verdammt. Und ich weiß nicht, ein paar Tage später hat mich eine Frau angeschrieben, die war Hardcore-Fan meiner Arbeit, auch Kundin bei mir und hat gesagt, boah, ich würde so gerne die Coaching-Ausbildung bei dir machen, aber ich kann es mir nicht leisten. Hast du denn nicht einen Minijob für mich? Dann würde ich das mit einem Minijob quasi wie abarbeiten.
Zack.
What? Okay, gerne. Also dann habe ich...
Fans deiner Arbeit.
Genau, die hat dann, totaler Fan meiner Arbeit und die habe ich dann eben eingestellt als Assistentin. Die ist mittlerweile auch eine Teilzeitstelle geworden und coacht auch mittlerweile für mich. Die hat die Ausbildung durchlaufen und hat eine Entwicklung gemacht. Ich habe sie auch gefördert sozusagen. Die zweite Mitarbeiterin war auch eine Kundin von mir, die eben auch damals mit ihrem Scherbenhaufen gekommen ist, die auch eine Ausbildung macht. In Österreich ist ja das Thema Coaching ein bisschen strenger reglementiert und die hat eine Ausbildung oder macht eine Ausbildung zur Lebensberaterin in Österreich und hat gesagt, ich muss jetzt hier 200 Praktikumsstunden ableisten. Darf ich die bei dir machen? Und ich so.
Also alle proaktiv auf dich zugekommen?
Alle auf mich zugekommen. Und die ist mittlerweile jetzt auch eine, also die hat jetzt einen Minijob nach dem Praktikum und jetzt wird sie auch eine Halbzeitstelle nehmen. Und die ich jetzt im Sommer einstelle, die ist auch proaktiv auf mich zugekommen, die auch gesagt hat, boah, sie liebt meinen Podcast und sie wird so gern für mich arbeiten, sie brennt für das Thema, sie will die Coaching-Ausbildung im November machen und will dann auch coachen und so. Ja, und die wird jetzt ab August bei mir Mitarbeiterin. Und mein vierter fester Mitarbeiter, das muss ich noch erzählen, das ist mein Mann. Mein Mann ist tatsächlich gelernter Industriekaufmann, der macht meine komplette Buchhaltung, Bilanzen, Steuern und so weiter. Und das war sein langer Traum. Ich habe damals, wir haben uns kennengelernt in seiner Firma. Die ist damals pleite gegangen, 2001 in der IT-Blase geplatzt sozusagen. Und jetzt ist er eben mein Mitarbeiter und macht meine kompletten Finanzen. Und das ist auch ziemlich cool.
Tolles Team und viel Wertschätzung da auf der Seite.
Ja.
Einen Übertrag würde ich an der Stelle tatsächlich machen, denn wir kriegen häufig in den Erstgesprächen immer die Frage gestellt, naja, wir sind jetzt nicht so klassisches Handwerk, wir betreuen auch ganz viele Spezialbetriebe und die haben meistens den Einwand, ja, für uns gibt es nicht den perfekten Ausbildungsberuf, zum Beispiel machen die Industrietore, Waschstraßen, Blitzschutzsysteme, die auch Elektriker einstellen, alles, was ein bisschen spezieller ist, Brandschutz, Sicherheitstechnik. Und die haben meistens das Gefühl, dass es für sie ja besonders schwierig ist, Mitarbeiter zu finden. Tatsächlich sehe ich das eher als Chance und das sehen wir auch an allen Kampagnenergebnissen. Wenn die Tätigkeit an sich schon besonders ist, ist es viel einfacher, dafür Mitarbeiter zu finden. Deswegen wollte ich dir die Frage nochmal stellen, weil dein Metier ist ja definitiv besonders und speziell und all deine Mitarbeiter sind proaktiv auf dich zugekommen. Wenn man einmal von deiner Tätigkeit hört, ich werde dich, glaube ich, auch nicht so schnell vergessen, dann bleibt das aufmerksam in Erinnerung. Und das möchte ich als Tipp allen Spezialbetrieben mitgeben, die auch Handwerker oder handwerksnahe Menschen suchen. Wenn eure Tätigkeit besonders ist, dann ist es umso leichter, über die besondere Tätigkeit Mitarbeiter zu gewinnen, wenn man das in den Vordergrund stellt. Und wenn dir Ihnen Tipps wie diese gefallen haben und man sich fragt, wie schaffe ich das, meine Mitarbeiter an mich zu binden? Was sind vielleicht auch passende Benefits, die die Leute wirklich heutzutage interessieren oder auch natürlich neue Talente anziehen? Dann tragt euch gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch auf kellerdigital.de und dann finden wir gemeinsam heraus, ob und wenn ja, wie wir in eurer Situation Fachkräfte anziehen können oder binden können. Ich freue mich auf das persönliche Gespräch, euer Christian Keller. Und vielen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank.
Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat und Sie jetzt auch wissen wollen, wie Ihr Unternehmen mithilfe von Social Recruiting wachsen kann, dann gehen Sie jetzt auf kellerdigital.de und sichern sich ein kostenfreies Erstgespräch. In diesem Gespräch erarbeiten wir gemeinsam Ihre besten Arbeitgebervorteile und entwickeln Schritt für Schritt Ihre individuelle Strategie zur Mitarbeitergewinnung. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und gehen auf kellerdigital.de.